Gut, dann machen wir weiter mit gesunder Leiterschaft. Hier haben wir eine Beschreibung. Es fehlt mir übrigens hier die Schriftstelle, komischerweise, aber du kannst es ja nachschlagen. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Was übrigens auch beinhaltet, dass nicht unbedingt jeder Älteste in Wort und Lehre von der Kanzel dient. Vielleicht ist er auch der Hirte und er kümmert sich um einzelne Leute und hilft ihnen da, aber so öffentlich zu lehren, zu sprechen, zu predigen, ist nicht sein Ding, das gibt es auch. Ja, und trotzdem ist es ein wertvoller Dienst, der getan werden muss. Also die gut vorstehen, dieses Wort bedeutet, über jemanden gesetzt zu sein, an die Spitze zu treten, um zu leiten, zu verwalten, sich kümmern um, jemandem helfen, für jemanden sorgen, sich mit etwas zu beschäftigen. All das sind die Nuancen von diesem Wort vorstehen. Und es ist wichtig für jedes Gemeindemitglied zu verstehen, es gibt zwei Ebenen. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir stehen vor Gott alle auf demselben Niveau. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Halleluja. Aber Gott hat Leiterschaft gesetzt und die hat er über mich gesetzt. Und denen hat er auch die Autorität gegeben zu meinem Guten. Und ich soll das akzeptieren und anerkennen. Ich weiß, dass es in manchen Gemeinden so ist. Leute reden geringschätzig über die Ältesten, sagen, du, dem vertraue ich nicht. Aber wegen meiner Freunde bin ich noch in der Gemeinde. Das funktioniert nicht. Wenn du die Leiterschaft als Leiterschaft nicht anerkennst, aus welchen Gründen immer, solltest du die Gemeinde wechseln. Dann solltest du in eine Gemeinde gehen, wo du sagst, dieser Leiter darauf kann ich mich von frohem Herzen unterordnen und die kann ich respektieren. Es kann sein, wegen charakterlicher Mängel, wegen falscher Lehre, dass du eine Leiterschaft nicht akzeptieren kannst. Das kann sein. Ja? Aber dann bleib nicht da, sondern such einen anderen Platz, wo Gott dich hingesetzt hat. Ja? Aber zu sagen, ich bin in der Gemeinde, aber mit der Leiterschaft habe nichts zu tun, die ignoriere ich, das funktioniert nicht. Das geht nicht. So, da sehen wir auch, das ist auch ein Aspekt unserer Verantwortung. Titus 1, Vers 9, dort werden Qualifikationen beschrieben und ich möchte mal eine herausnehmen. Älteste müssen lehrfähig sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil im Teil 1 haben wir gesehen, die Gemeinde ist aufgebaut auf der gesunden Lehre. Und deswegen müssen Älteste lehrfähig sein. Die müssen die grundlegenden Themen des Glaubens erklären können. Die müssen verstehen, was ist das Evangelium? Warum Taufe? Warum Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe? Sie müssen das erklären können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Was ist Heiligung im Gegensatz zu Rechtfertigung? Ja? Und wie läuft Heiligung praktisch ab? Was sind die praktischen Aspekte von Heiligung? Und viele, viele andere Dinge, die ich auch zum Teil gestern aufgezählt habe, das muss ein Ältester drauf haben. Und wenn er es noch nicht drauf hat, dann bitte nacharbeiten. Ja? Fortbildungsmaßnahmen gibt es in jeder Firma. Da werden die Abteilungsleiter eingeladen zu Fortbildungsmaßnahmen. Und komischerweise, die sind verbindlich. Und keiner sagt, nee, also an dem Wochenende Fortbildungsmaßnahme passt mir gar nicht. Ich habe da was geplant und da komme ich nicht. Ich muss auch nicht absagen. Das gibt es auf keinem Schiff, aber in der Gemeinde gibt es das. Wie oft habe ich das erlebt? Die Ältesten sagen, du, pass auf, da machen wir ein Seminar für Mitarbeiter. Ihr seid bitte alle da. Es gibt Leute, die bleiben weg, obwohl sie Mitarbeiter sind und halten es nicht mehr für nötig, eine vernünftige Erklärung abzugeben und sich abzumelden. Was ist das? Respektlosigkeit. Damit drücken wir aus, lass die doch reden, wenn die sagen, das Seminar ist ganz wichtig, seid bitte alle da. Das ist ihre Meinung. Ich sehe das ein bisschen anders. Das ist Respektlosigkeit. Übrigens, ein ganz kleines Problemchen gibt es auch hier. Einer von den Leitern fängt an zu reden und ihr redet einfach tuschelt weiter. Das ist mir schon zweimal aufgefallen. Ich hoffe, das sind jetzt nur die Gäste und nicht die wohltrainierten Gemeinde. Mitglieder, aber das kann nicht sein. Das erlaubst du dir in der Firma nicht. Der Chef steht auf und spricht und alle reden weiter, als lass die doch reden. Wenn wir fertig sind, dann kommen wir zuhören. Nein, wenn der Chef redet, und ich sage nicht, Älteste sind Chefs, bitte versteht das nicht verkehrt. Ja, aber das ist ein Zeichen von Respekt. Wenn da eine Ansage oder Begrüßung oder was gemacht wird, von dem Moment an, wo wir merken, der fängt an zu reden, sind wir alle still. Und dann muss nicht noch dreimal gesagt werden, bitte seid mal ruhig. Amen. Nur mal so einen kleinen Hinweis, den ich mir erlaube. Kostet auch nichts extra. Und das Schöne ist, wenn man in einer Gemeinde dient und hat nicht das oberste Ziel, man will wieder eingeladen werden, ist man frei. Ich kann sagen, was ich möchte und was ich auf dem Herzen habe. Und ich gehe das Risiko ein, dass sie sagen, du, der ist aber krass, also den können wir nicht nochmal einladen. Okay, euer Problem, nicht meins. Ich bin nicht kanzeldierig. Und ich bin auch nicht käuflich. Ich war in einer Situation, wo ich jahrelang dienen konnte und konnte das Wort bringen. Und das war ein besonderer Ort, von wo das Wort dann wirklich ins Land hineinging. Und dann ruft der Leiter mich zu sich und sagt, du hast ja einen wunderbaren Dienst. Und wir würden auch in Zukunft gerne weiter mit dir zusammenarbeiten. Ich denke, oh, was kommt jetzt? Aber da sind diese 2% bei deiner Lehre. Und was er meinte ist, diese 2%, wo ich über Leiterschaft spreche, die sich verantworten muss vor der Herde und die kritisiert und korrigiert und ermahnt und angesprochen werden darf. Das geht überhaupt nicht. Und diese kleinen 2%, du kannst doch mit 98%, wunderbar, das ist fast wie 100, kannst du doch auch weitermachen. Diese 2% lass weg und dann können wir eine gedeihliche Zusammenarbeit haben. Ich bin nicht käuflich. Entweder komme ich mit 100%, ja, oder ihr sucht euch einen anderen Gastsprecher. Halleluja. 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 Wir müssen frei sein. Wir stehen vor dem Herrn und nicht vor Menschen. Das gefällt mir so bei Elia. Steht vor dem König und konfrontiert ihn und sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Der steht gerade vor dem König. Und sagt, nein, nein, ich stehe vor Gott. Ich stehe vor Gott. So wichtig, Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Das ist so, so wichtig. So, so wichtig. Also Älteste müssen lehrfähig sein. Das heißt, was ist Lehre? Die systematische Darlegung des Willens Gottes für verschiedene Lebensbereiche. Das ist was anderes als Predigt. Predigt appelliert an den Willen, ist emotional, rüttelt auf, brauchen wir. Aber wir brauchen auch die systematische Darlegung von Lehre. Ja, warum ist Pornografie schlimm und vor allen Dingen, wie kommen wir da raus? Ja, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie geht es? Wie ist der Weg in die Freiheit? Was lehrt die Bibel über diese Schritte? Das ist Lehre, ja, oder über alle möglichen Bereiche. Ja. Und ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt, wenn unsere Verkündigung nicht alle wichtigen Lebensbereiche durchdringt und prägt, verschwenden wir unsere Zeit. Wenn das Evangelium nicht geht an Sex, Geld, wie verbringen wir unsere Zeit, wie gehen wir mit Medien um, wenn das Evangelium da nicht reinsprechen darf und oberster Maßstab ist, können wir es vergessen. Weil das sind die Dinge, die das Leben prägen. Nicht schöne Predigten, sondern wie sieht's aus? Wie ist die Ordnung Gottes in diesen Bereichen? Ja? Warum ist Selbstbefriedigung verkehrt? Warum soll ein Christ aufhören zu rauchen? Warum ist diese oder jene Lehre schädlich und deswegen nicht akzeptiert in unserer Gemeinde? Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Und das muss die Lehre erklären. Es reicht nicht aus, zu sagen, hütet euch vom Herrn Harte. Das reicht nicht aus. Wir müssen erklären, warum dieser Mann ein falsches Glaubensfundament hat und warum wir dort nichts zu suchen haben und von dort uns nicht irgendwie ernähren. Das müssen wir erklären und nicht nur Dinge irgendwie als negativ hinstellen und sagen, bitte, bitte, oder du. Nein, wir erklären, ja, wie gute Eltern, die erklären, warum fasst man nicht die heiße Herdplatte an. Ja, das wird dir nicht gut tun. Ja, hör auf die Mama. Ja? Funktioniert zwar oft doch nicht, aber dann macht die Erfahrung doch irgendwie den Rest. Okay, also lehrfähig sein. Systematische Lehre des Evangeliums erklären können, sich Fragen stellen und auf diese Fragen biblische Antworten haben und nicht sowas Billiges, das macht man nicht, das machen wir hier nicht, das tut ein Christ nicht. Es braucht Begründungen. Wir haben auch einen Verstand. Und wenn ich verstehe, was die Liebe und die Weisheit und die Güte Gottes hinter seinen Ordnungen ist, dann bin ich viel mehr motiviert, weil ich verstehe, das ist ja gut für mich. Ja? Und viele Christen sehen Gebote als etwas, was sie einengt. Und deswegen, je weniger sie hören über Gebote, umso freier und fröhlicher fühlen sie sich. Aber wenn ich verstehe, die Gebote Gottes sind Ausdruck seiner Liebe, seiner Verantwortung mir gegenüber. Er will, dass ich geschützt bin vor bösen Dingen aus meinem Herzen, vor der Welt, vor dem Teufel. Und deswegen gibt er Ordnungen. Und in seinen Ordnungen ist der Segen, ist der Schutz. Das ist eine ganz andere Sache, als wie ein Christ macht sowas nicht. Ja? Also Lehre erklärt. Legt die Wahrheiten, die miteinander zusammenhängen, legt das dar. Das ist so, so, so wichtig. So, wir würden dann, um bei dem Beispiel vorhin zu bleiben, wo ich schon mal den Namen erwähnt habe, wir würden nicht sagen irgendwie, also, bitte lest keine Bücher und hört keine Predigten von Joseph Prinz. Sondern wir erklären, was das Gefährliche an seiner falschen Gnadenperspektive ist. Und wir sagen, das ist Neues Testament, so sieht die gesunde Gnade aus und das ist eine falsche Gnade. Das Wort Gottes soll ja überführen. 2. Timotheus 4, ja, nachdem gesagt wird, dass es die Gefahren gibt von falscher Lehre. Predige das Wort, überführe. Überführen heißt, mit Beweisen zeigen, dass eine bestimmte Ansicht verkehrt ist. Argumente bringen, biblische Argumente, warum eine bestimmte Lehre oder Sichtweise verkehrt ist. Und dann durch das Wort Gottes eine Willigkeit im Herzen zu erzeugen, okay, daran halte ich mich, das macht Sinn, das brauche ich. Ja? Aber es gibt viele Leute, sogar wenn klare Richtlinien gegeben werden, ja, zum Beispiel eben, hütet euch vor den Lehren von Joseph Prinz. Die Leute sagen, puh, mir tut das gut. Ich finde das in Ordnung, das baut mich auf. Das macht so was Schönes mit mir. Das entlastet mich so sehr. Was ist dein Maßstab? Deine Gefühle. Aber nicht das Wort. Und das funktioniert nicht. Und Leiter haben keine Angst, ihre Lehrer mit Namen zu nennen und die Gemeinde zu schützen, die Gemeinde zu bewahren vor verkehrten Dingen. Nehmen wir nur diese eine Sache und das erklärt eigentlich schon alles. Ja, Joseph Prinz lehrt, der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde. Nach der Bekehrung nicht mehr. Bei der Bekehrung ja und danach nicht mehr. Das heißt, wenn du schlechte Gefühle bekommst über was Falsches, was du gemacht hast, ist das der Teufel. Der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde. Stell dir mal das vor. Wie gefährlich ist diese Lehre? Damit wirst du trainiert, der Überführung zu widerstehen, weil das muss ja der Teufel sein. Das ist ja nicht Gott. Ja? Aber Heiligung fängt immer damit an, dass der Heilige Geist sein Licht scheinen lässt und irgendwas, was jetzt gerade dran ist, was deine Baustelle ist, wird vom Heiligen Geist betont. Und das Erste ist, das passt nicht mehr zu deinem neuen Leben. Ob das Rauchen ist oder Drogen oder Fluchen oder irgendwas anderes. Der Heilige Geist macht dir auf einmal bewusst, das war früher, das geht nicht mehr. Du bist jetzt ein Heiliger und ich bringe dir bei, wie ein Heiliger zu leben. Und das fängt immer, jeder neue Gehorsamsschritt, jede neue Dimension des Wachstums fängt immer mit Überführung an. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, hat Jesus gebetet. Es fängt immer mit Wahrheit an und die Wahrheit muss meine Lüge konfrontieren und bloßstellen. Dann kann ich Buße tun und das ist der erste Schritt für Veränderung. So, wenn ich aber sage, der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünden, ach, das ist ja gut. Ja? Und sowieso, Gott sieht mich vollkommen in Christus und er guckt gar nicht auf mein praktisches Leben. Und sogar die Sünden, die ich morgen plane zu begehen, die sind mir schon vergeben. Also dann lerne ich mit einem falschen Gott zu leben, dem alles egal ist. Der guckt weg, der kriegt das gar nicht mehr. Der sieht mich mit einer rosaroten Brille. Ich bin perfekt in Christus. Und wir verwechseln Rechtfertigung mit Heiligung. Und wir denken, wie Gott uns sieht, das ist alles. Fertig, aus. Wir sind schon vollkommen in Christus. Nein, die Schrift sagt, ja, ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Und deswegen lernt jetzt zu wandeln im Licht. Weil ich Licht bin, weil ich ein Heiliger bin, deswegen lerne ich jetzt heilig zu leben. Und nur die Tatsache, ich bin heilig gesprochen, ist jetzt fertig und das war das alles. Und mehr gibt's nicht. Und meine Heiligung ist schon fertig. Ja, in deiner Fantasie. Aber Gott sieht uns nicht so. Ja, Jesus inspiziert die Gemeinde. Ich kenne deine Werke. Nicht deine Joseph-Prinz-Theologie. Ich kenne deine Werke, ich weiß, was tatsächlich abläuft in der Gemeinde bei dir zu Hause. Ich gucke auf das, was du tust und nicht, was du glaubst und bekennst und singst und dir irgendwie zurecht fantasierst. Unterm Strich zählt das, was dabei rauskommt. Charakter, Lebensstil, Alltag. Das sind die Dinge, die unterm Strich dabei rauskommen müssen. Und wenn die nicht rauskommen, weil ich bin ja schon vollkommen in Christus und Gott guckt gar nicht auf mein Leben, dem ist alles egal. Wo kommt denn dann die Motivation her, zu wachsen? Dann ruhen wir in dem vollbrachten Werk Christi und es gibt nichts mehr zu tun, weil wenn wir dem noch was hinzufügen würden, dann schmälern wir das Kreuz. Kennst du diese Sprüche? Ja, weil Christus alles getan hat, hat das jetzt Konsequenzen für die Art, wie wir leben, wie wir denken, wie wir reden, wie wir fantasieren, wie wir träumen, wie wir Ziele setzen. Das hat praktische Konsequenzen. Und wenn die nicht da sind, weil die Leute in diese Scheinwelt hineingepredigt werden, es ist alles gut, du bist vollkommen in Christus, fertig, deine Heiligung ist fertig. Das werden unbelehrbare Christen, mit denen du nichts mehr anfangen kannst. Und alle Leiterschaft, die noch bei Sinnen ist, wird sagen, mit Leuten, die sich von Joseph Prinz ernähren, kann ich nicht arbeiten. Mit denen kann ich nichts anfangen. Das funktioniert nicht. Die sind immun geworden für die Wahrheit. Und deswegen ist das so gefährlich. Okay, vielleicht habe ich hier auch einen Joseph Prinz Fan erwischt oder über Video. Der sagt jetzt, was, das soll alles falsch sein? Nein, nicht alles ist falsch, aber der guten Speise ist genügend tödliches Gift untergemischt, dass es dein Glauben schädigen wird. Ja? Du gehst auch nicht in ein Restaurant, wo du weißt, die hauen da jede Menge Rattengift mit ins Essen. Das weißt du, aber das Gemüse ist lecker. Das ist wirklich, da gibt es auch gute Anteile. Du bist doch nicht blöd, die mischen Rattengift ins Essen, das kann dich umbringen. Und dann sagst du, in das Restaurant gehe ich nicht mehr. Ja, aber die Nachspeise war in Ordnung. Ja, die versüßt noch dein Leben zum Untergang. Das kann doch nicht sein. Manchmal im Praktischen sind wir viel klüger als im Geistlichen. Ja, es ist so. Okay, wo waren wir? Sie wachen über die Lehre. Die Ältesten bestimmen, welche Lehre maßgebend ist. Und wenn sie klug sind, dann studieren sie die Lehren von den Aposteln. Das ist die gesunde Lehre. Und versuchen, so gut es geht, diese Lehre weiterzugeben und zu zerkleinern und anzubieten und schmackhaft zu machen. Und der Gemeinde zu sagen, das ist der Weg in tiefere Erkenntnis mit Gottes, in mehr Segen hinein. Das ist der Weg. Also sie wachen über die Lehre. Und sie werden das nicht akzeptieren, dass sie einen Hauskreisleiter haben, einen Jugendleiter, einen Lobpreisleiter, der sich von gefährlichen, falschen Quellen ernährt. Weil der hat ein Problem und das Problem heißt Rebellion. Ich bin sein Aufseher als Hirte. Und ich weiß mehr als du und ich sage dir, diese Lehre ist nicht gesund, lass das bitte sein. Und er sagt, mir tut das gut. Da haben wir ein Problem. Und dann brauchst du ein Mitarbeitergespräch und vielleicht sogar zwei oder drei. Und wir akzeptieren das nicht. Wir gehen in diese Richtung, aber er geht in eine ganz andere Richtung, weil er ist eine Influencer. ist Jugendleiter, Hauskreisleiter, Lobpreisleiter. Was von dem ausgeht, berührt die Gemeinde. Und es ist eben nicht so, ja, in unserer Gesellschaft, wir haben theoretisch nach dem Grundgesetz Meinungsfreiheit. Jeder kann denken und auch sagen, was er will. Aber das ist nicht in der Gemeinde der Fall. Guck mal hier, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3. Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Haben wir Probleme mit dem Wort gebieten? Manchmal ja. Aber das ist genau die Verantwortung der Leiterschaft. Und sie darf und sie muss gebieten. Und da werden die Herzen offenbar. Entweder ich sage, wer bist du? Mir tut diese und jene Lehre gut, die du schlecht findest und die du hier nicht haben willst. Mir tut die gut, ich mache, was ich will. Dann haben wir nicht nur ein Problem mit falscher Lehre, dann haben wir ein Problem mit Rebellion. Da ist die Wurzel. Und das muss angegangen werden. Und ich sagte es ja vorhin schon, die Autorität der Ältesten ist, die Ältesten delegieren ihre Autorität zu einem Teil, zum Beispiel an den Jugendleiter, an den Hauskreisleiter. Und der darf diese Autorität ausüben, der muss die ausüben im Sinne dessen, der ihm die Autorität gegeben hat. Und von dem Moment an, wo er das missbraucht, der Jugendleiter sagt, unsere Ältesten wollen nicht Josef Prinz, aber ich finde es cool hier und hier kommt das neueste Video, das gucken wir uns jetzt an. Das funktioniert nicht. Da ist nicht mehr ein klarer Fluss vom Himmel durch die Ältesten in die Gemeinde. Das wird die Gemeinde spalten. Früher oder später wird es Probleme geben. Okay, verstehen wir das? Aber hör dir mal diese Sprache an. Er soll Leuten gebieten, nicht sagen, bitte könntest du damit aufhören. Sondern pass auf, damit ist jetzt fertig. Host me. Klare Ansage. Das erwarten wir von dir als Gemeindemitglied. Ja? Es gibt Leute, die holen von irgendwelchen, früher war das dann irgendwie da, von der Schweiz da, hab den Namen vergessen, ist jetzt nicht mehr so aktuell, ist jetzt so offenbar geworden, was für eine verrückte Sekte das ist, Schafranek. Ja? Und die gehen zu diesen Seminaren und machen CDs und verbreiten die in der Gemeinde. Wissend, dass die Gemeindeleitung sagt, das kommt nicht in dieses Haus. Weil ich bin ja frei, ich kann das ruhig machen. Nein, kannst du nicht. In Bezug auf Lehre bist du nicht frei. Du bist gebunden an die Vorgabe in diesem Buch und an die Vorgabe der Ältesten, die hoffentlich nach diesem Buch sich richten. Das ist Unterordnung. Das ist Respekt gegenüber der Leiterschaft. Und wo immer dieses Prinzip verletzt wird, muss die Leiterschaft stark auftreten. Sie muss, um die Gemeinde zu schützen. Wenn die Gemeinde mitkriegt, hier kann jeder machen, was er will. Die Gemeinde wird nie effektiv werden, die wird nirgendwo hinkommen. Die einen gehen in die Richtung, die anderen in die und die anderen in die. Und es wird ein totales Durcheinander werden. Fremde Lehren. Was sind fremde Lehren? Fremde Lehren sind Lehren, die nicht mit der gesunden Lehre, mit der Lehre der Apostel übereinstimmen. Das setzt auch voraus, Timotheus hat genau gewusst, was ist gesunde Lehre und was ist kranke Lehre. Wie soll er sonst diesen Befehl ausführen, wenn er den Unterschied nicht kennt, was fremde Lehre ist? Er muss ja fremde Lehre ausmerzen, also muss er ja den Unterschied zwischen fremde Lehre und gesunde Lehre muss er ja kennen. Erste Timotheus 6, Vers 3, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen, also stolz, krankt an Streitfragen und Wortgefechten, daraus Neid und Zwietracht und Lästerung und böse Verdächtigungen entstehen. unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben. Ihr Denken ist verkehrt. Sie sind nicht geprägt von den Ideen und Werten des Neuen Testamentes. Ihr Denken ist verdorben. Sie denken irgendwas anderes. So, das sind sehr drastische Worte. Ja? Und eine Gemeinde wird nur vorwärts gehen, wenn sie anerkennt, die Ältesten haben die Autorität, die Hoheit über Lehre. Natürlich vorausgesetzt, die Ältesten halten sich auch an dieses Buch und nicht irgendwelche anderen menschlichen Dinge. Das gehört immer zusammen. Ja? Unterordnung unter Leitung ist ein wichtiges Prinzip, aber bevor wir uns unterordnen, gucken wir, wem wir uns unterordnen. Ja, es gibt nicht diesen absoluten Anspruch, du musst dich der Leiterschaft unterordnen, sondern Paulus sagt, achtet auf die, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie wir ihm nachfolgen. In Demut, in Wahrhaftigkeit, in Verantwortung vor Gott und vor den anderen Leitern und vor der Herde. Mit anderen Worten, auf Leute, die sich anmaßen, Leiter zu sein, aber die diese Prinzipien oder diese Kriterien nicht erfüllen, braucht ihr nicht zu achten. Sucht euch welche, die Vorbilder sind. Da haben wir wieder diesen Punkt. Die Autorität des Leiters kommt in allererster Linie nicht durch seine Position. Ah, der ist als Pastor eingesetzt. Die Autorität, die er hat, kommt aus seinem jahrelangen Dienen und Hingabe und Vorbildsein in der Gemeinde. Daraus kommt seine Autorität zuallererst. Und zu diesem Leben in Treue und Wahrhaftigkeit und Vorbildlichkeit kommt dann seine Position, sein Einsetzen als Ältester. Verstehst du? Er hat nicht Autorität, weil irgendein Apostel aus Südafrika gesagt hat, du bist jetzt Ältester. Ja? Da kommt der von weit her gereist und zaubert dann irgendwelche Ältesten aus dem Hut, wie der Magier die Kaninchen aus dem Zylinder oder so. Und die Gemeinde sagt, was, der? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Sondern wenn Älteste eingesetzt werden, die Gemeinde, zumindest die, die wach sind im Geist, sagen, ja logisch, das wissen wir schon lange, das ist unser Ältester. Der dient uns, an den kann man sich wenden, der kümmert sich um uns, der übernimmt Verantwortung, der dient im Verborgenen, der ist treu über Jahre. Natürlich wird der jetzt als Ältester eingesetzt. Das ist keine Überraschung für die Gemeinde. Ja? Und nicht dieser Effekt, hier ist es, oh. Sondern die Gemeinde hat das schon gesehen, hat das schon gewusst. Im Herzen ist das schon klar, ist keine Überraschung. Ja? So funktioniert Einsetzung zum Dienst. Titus, Kapitel 1, ab Vers 10, hör dir mal diese Sprache an, die hört man zu selten. Es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen. Ja, wie, jetzt hört's aber auf. Wir haben hier Demokratie, wir haben Redefreiheit, wir können sagen, was wir wollen. Ja, aber nicht in der Gemeinde. Und Gemeinde heißt nicht am Sonntagmorgen der Versammlung, sondern in Beziehung, im Kontext deiner Geschwister. Deswegen, wenn da einer kommt mit Schafranek-CDs, das ist jetzt ein altes Beispiel, sagen, pass auf, das ist die letzte Warnung. Du versprichst mir jetzt, du wirst nie wieder dieses Zeug hier verbreiten und auch nicht zu Hause Leute einladen, um diese CDs zu hören oder sonst irgendwas. Nichts wirst du von außen mehr jetzt in die Gemeinde hineintragen. Nichts. Kannst du das versprechen? Nein, ich muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Okay, dann gehst du. Es muss zum Showdown kommen in falsche Lehre, in Bezug auf falsche Lehre. Und viele Leiter sind menschenfürchtig. Ihre größte Angst ist, es könnte ein Skandal entstehen, es könnte eine Spaltung passieren, es könnte irgendwie ein Chaos geschehen und sie sind da verantwortlich. Ein Leiter muss furchtlos sein. Er steht zur Wahrheit. Und wenn 3/4 der Gemeinde gehen, dann gehen die halt. Das Ziel ist nicht, alle zu bespaßen, alle zu behalten. Das Ziel ist, mit denen zu arbeiten, die willig sind, die belehrbar sind, die führbar sind, die man prägen kann. Das ist das Ziel. Das klingt zu einfach, es kostet aber einen hohen Preis. Ich weiß das. Ich habe diesen Preis bezahlt. Und viele scheuen sich und ihr oberstes Ziel ist Frieden in der Gemeinde. Und unterm Teppich brodelt es und gärt und dampft und alles Mögliche passiert da. Das ist nicht der Wille Gottes, so funktioniert es nicht. Ja. So, es gibt Leute, denen muss man den Mund stopfen. Und da ist die Frage, habe ich als Leiter diesen Mut zu sagen, du, jetzt ist fertig. Nicht mehr ein einziges Wort von dieser schrägen Lehre hier in der Gemeinde. Und wenn wir dich erwischen, dann haben wir ein ernstes Gespräch. Und entweder du tust Buße oder du bist draußen. Früher gab es mal ein interessantes Wort, das ist aus der Mode gekommen. Ich weiß nicht, die Älteren können sich vielleicht noch erinnern. Das heißt Gemeindezucht. Schon mal dieses Wort gehört? Ja, einige können sich noch erinnern. Das war früher ein Wort. Das Wort gibt es heute gar nicht mehr. Warum gibt es das Wort nicht mehr? Weil es Gemeindezucht nicht mehr gibt. Wir brauchen das Wort nicht mehr. So weit sind wir abgesackt vom Neuen Testament. Und das sind die Gründe, warum Gott so wenig mit uns ist und warum wir seine Gegenwart und seinen Segen nur in homöopathischen Dosen noch erleben können. Denkt an das Beispiel, bau das Heiligtum, wie ich es dir geboten habe. Wir haben heute viele Freiheiten und wir erlauben uns Dinge, die haben mit diesem Buch nichts zu tun. Und dann wundern wir uns, ja, wo sind jetzt die Wunder? Nein, die Frage ist, wo ist der Gehorsam? Wo ist die Gottesfurcht? Das ist die Frage. Ja? Und wie kommen wir in die Ordnung Gottes hinein? 2. Timotheus, Kapitel 2, Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Kennst du diese Leute? Die suchen sich die kompliziertesten und unverständlichsten Bibelpassagen raus und geben dafür Erklärungen und Deutungen und erzeugen nur Streit. Es geht nicht um Heiligung, es geht nicht um Charakter, es geht nicht um das Herz, es geht nicht um Veränderung, sondern es geht darum, sie haben interessante Dinge gefunden, die noch keiner verstanden hat. Und sie wissen jetzt, was es bedeutet und sie werfen sich auf Bibelstellen, die eben nicht leicht zu verstehen sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne heute mehr nach 50, 51 Jahren, ich kenne heute mehr Bibelstellen, die ich nicht verstehe, als Neubekehrter. Da war alles klar. Da habe ich alles gewusst. Wir gehen mit den paar Dingen um, die wir verstanden haben. Und dann wachsen wir und wir beschäftigen uns mit den Sachen, die klar sind. Und von da kommt mehr Licht in die Dinge, die noch nicht klar sind. Wir fangen nicht mit den unklaren Dingen an und machen daraus Streitgespräche. Das ist hiermit gemeint. Ja? Du, da kann man mit Zahlen, Arithmetik und mit Geschlechtsregistern, da kann man sehr interessante Dinge rausfinden. Und dieses YouTube ist voll von Vorträgen. Und du sagst, boah, was für Zusammenhänge, boah, was der alles weiß. Okay. Merkt das die Gottesfurcht? Bringt das mehr Hingabe, mehr Leidenschaft für Jesus, mehr Liebe für Jesus? Das sind alles Dinge aus leeren Hirnen in leere Hirne hinein. Aber das hat keine Wirkung auf das Herz. Es produziert nicht Hingabe, Leidenschaft für Jesus. Ein Knecht des Herrn soll nicht, Vers 24, soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Fähig zu lehren, hier haben wir es wieder, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Oh, hier müssen wir aufpassen, es gibt Bibelübersetzungen, ich weiß nicht, kannst du ja mal bei dir schauen, da steht, geduldig im Ertragen von Bösen. Das ist eine echt verkehrte Übersetzung. Ertragen von Bosheiten. Das ist nicht dasselbe wie Ertragen von Bösen in der Gemeinde. Du siehst es ja auch hier im Kontext. Was ist mit diesen Widerspenstigen, die widersprechen? Ja, sie müssen zurechtgewiesen werden, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Widerspenstige müssen zurechtgewiesen werden. Das ist, was das Wort hier sagt. Ja. Und wenn wir sie zurechtweisen, erleben wir manche Beleidigungen und Schläge unter die Gürtellinie und Frechheiten, die sich ihrem irdischen Chef nie trauen würden. Nie. Aber in der Gemeinde, wir sind ja alle gleich. Nein, wenn es um Leiterschaft geht, sind wir nicht gleich. Zurechtweisen, konfrontieren, irrige Ansichten, irrige Vorstellungen konfrontieren. Mit dem Wort, nie im Zorn, ja, in Sanftmut steht hier. Ja. Und das Ziel ist, ihn zurechtzubringen, nicht zu zeigen, wie viel ich weiß und was für ein Dummchen er ist, sondern das Ziel ist, ihm zu helfen, aus Irrtümern rauszukommen, aus verkehrten Vorstellungen und so weiter. Und das ist so, so praktisch. Und das ist die Verantwortung der Ältesten, da wo Chaos ist, Ordnung hineinzubringen. Ein Freund von mir war in einer Gemeinde, hat dort gelehrt. Nach der Botschaft kommt jemand zu ihm und textet ihn zu und zeigt, was er alles weiß. Und hier im Griechischen hast du das versäumt zu betonen und hier hättest du das noch und da fehlt was und so weiter. Und so. Und das Ganze ist nur Angeberei, um zu zeigen, wie geistlich er ist. Aber mein Freund ist nicht auf den Mund gefallen, sondern er nimmt eine Stecknadel und sticht in diesen Heißluftballon einfach rein. Er sagt, okay, du weißt eine Menge, aber wann wirst du aufhören zu rauchen? Weil er die ganze Zeit, während er zugetext wird, diesen schrecklichen Gestank in der Nase hat, den ein Nichtraucher nicht ertragen kann. Und sagt im Übrigen, wann wirst du aufhören zu rauchen? Das ist keine theologische Frage, das ist eine ganz praktische Frage. Das war wie eine Nadel in den Ballon. Bang! Und weißt du, was er sagt? Warum soll ich aufhören? Gott liebt mich auch so. Das beweist für jeden, der ein bisschen Ahnung hat vom Wort Gottes, dieser Mensch hat nie das Evangelium verstanden. Der hat es nie verstanden. Sondern er denkt, die Liebe Gottes besteht darin, dass Gott mich annimmt, wie ich bin und lässt in meinen Sünden. Und keinerlei Interesse hat, mich jetzt in das Bild Jesu zu verändern. Ein völlig verkehrtes Evangelium. Ja, Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und was waren wir für ein jämmerlicher Schrotthaufen, als wir zu Jesus gekommen sind. Aber dann sagt er nicht, dir ist alles vergeben, mach dir keine Gedanken, alles ist gut. Sondern sagt er, weißt du, jetzt fange ich an, dich zu erziehen, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und dieses und jenes werde ich dir austreiben. Ich bin Gott, glaub mir, ich weiß, wie es geht. Ich werde dir das abgewöhnen. Ich erziehe dich, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und das Ziel ist, wie Christus zu werden. Nicht einen Scheinfrieden vom Teufel zu haben, mitten im Kompromiss und in der Sünde. Es ist nicht das Ziel. Ja? So dieser junge Mann, der so viel wusste. Bibelwissen ohne Ende, griechisch, vorwärts und rückwärts. Oh, was der alles wusste. Aber hat das Evangelium nicht verstanden. Ein Schwätzer. Und statt lange zu diskutieren, die Nadel, peng. Da war es offenbar. Das ist Weisheit. So hat Jesus mit Menschen gearbeitet und so müssen wir auch. Ja? Dass die Herzen offenbar werden und er dann entweder Buße tun kann oder sich nochmal verhärten kann. Eins von beiden muss er dann tun. Ja? Aber er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ja? Und das ist, was wir tun. Im Heiligen Geist, wir führen das Schwert. Und das Schwert dringt durch und macht Dinge offenbar, macht verborgene Dinge offenbar. Das sehen wir bei Jesus. Eine Frage, ein Wort und die ganze Verlogenheit kommt ans Licht. Das ist eine der Eigenschaften, die ich von Jesus so bewundere. Wir sitzen manchmal stundenlang und versuchen zu doktern und zur Wurzel der Problematik zu kommen. Jesus macht das mit einer Frage. Na, denk mal an so eine herrliche Situation. Jesus hat den Tempel gereinigt und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren natürlich ziemlich irritiert über so etwas. Komm zu ihm. Aus welcher Vollmacht tust du das? Das klingt so wie, wir wollen jetzt lernen. Nein, die wollten ihn fangen. Die wollten etwas hören, um ihn in die Pfanne zu hauen. Jesus hat das total durchschaut und sagt, ich sage euch das gerne, aus welcher Vollmacht ich das tue. Aber vorher frage ich euch eine Frage und wenn ihr die beantwortet, dann beantworte ich eure Frage. So ein guter Deal. Aus welcher Autorität oder die Taufe des Johannes von Johannes dem Täufer. War das vom Himmel? War das Gott, der ihn beauftragt hat? Oder hat er sich das selber ausgedacht? Und da war ihr Dilemma offenbar. Wenn sie sagen, das war doch vom Himmel, das wissen wir doch, er ist ein Prophet. Er würde sagen, okay, und warum habt ihr euch denn dieser Taufe nicht unterzogen? Warum wart ihr nur Kritiker, aber nicht Gehorsamer? Würden sie aber sagen, ach, das hat Johannes sich selber ausgedacht, das kommt nicht vom Himmel. Ja, hätten sie das ganze Volk gegen sich. Und das war ihre größte Angst. Denn die Pharisäer waren menschenfürchtig, menschengefällig. Und sie können nicht sagen, das hat Johannes sich selber ausgedacht. Alle haben gewusst, im Volk, nicht bei den Schriftgelehrten, im Volk, er ist ein Prophet. Also was machen Sie wie ein Politiker? Das kann ich im Moment jetzt nicht sagen. Ich werde das dann nachreichen. Da fehlen mir im Moment die Fakten. Aber das ist eine gute Frage und der werde ich nachgehen. Und Sie hören dann von mir. Schon mal sowas gehört? Hast du schon mal eine Bundespressekonferenz angeschaut? Mit anderen Worten. Wir wollen keine Antwort geben, aber wir können ja nicht sagen, wir wollen keine Antwort geben, sondern dann wird rumgeschwurbelt. Und was sagt Jesus? Okay, ich sehe, ihr wollt nicht antworten, dann antworte ich euch auch nicht. Ihr seid auf meinen Deal nicht eingegangen. Ich habe gesagt, ich frage euch, ihr antwortet, dann antworte ich auf eure Frage. Eine Frage macht die Verlogenheit ihres Herzens offenbar. Das ist Weisheit. Und jeder Älteste, der bei Sinnen ist, sag, Herr, gib mir Weisheit. Gib mir Weisheit im Umgang mit schwierigen Menschen. Gib mir Weisheit. Hilf du mir, nicht meine Zeit zu verschwenden mit stundenlangen Diskussionen, sondern dass das Problem auf den Tisch kommt, sofort. Das ist unser genialer Gott. Ach, dazu wollte ich noch was sagen hier. Geduldig im Ertragen von Bosheiten, nicht im Ertragen von den Bösen. Die Bibel sagt, es gibt Böse in der Gemeinde. Und was sind die Bösen? Das sind nicht die schwachen Neubekehrten, die noch nicht gelernt haben, im Sieg zu leben, die immer wieder fallen. Sondern böse sind die, die sagen, ich weiß, was die Bibel sagt, aber. Und die sich rausreden und die eigentlich im Widerstand zur Wahrheit sind und die Wahrheit gar nicht tun wollen, die gar kein Interesse haben, dem Wort zu gehorchen. Das sind die Bösen, die vorsätzlichen Widerständler. Jesus lobt die Gemeinde von Ephesus. Die hat einen schwerwiegenden Defekt. Die hat die erste Liebe verlassen. Aber vorher erwähnt er positive Eigenschaften. Und eine ihrer Eigenschaften, sie konnten Böse nicht ertragen. Und Jesus hat nicht gesagt, das ist ein klarer Fall von Intoleranz. Sondern er lobt sie dafür, dass sie Böse nicht ertragen. Wo haben sie das her? Das haben sie von Gott. Gott kann auch Böse nicht ertragen. Satan hat rebelliert, hat ihn rausgeschmissen. Hat nicht gesagt, okay, jetzt müssen wir lernen, mit dem zu leben. Also diesen Teil vom Himmel kriegst du und da reden wir dir nicht rein. Und diesen Teil vom Himmel, den übernehme ich dann. So arrangieren wir uns. Peace, Brother. Rausgeschmissen. Gott kann Böse nicht tolerieren. Weder im Himmel noch in der Gemeinde. Und er sucht Älteste nach seinem Herzen, die auch sagen, wir werden hier Böse, das heißt mutwillige Widerständler, nicht ertragen. Wir werden das nicht tun, weil wir Gott mehr lieben als unseren Gemeindefrieden. Amen. Das braucht es. Und wenn das da ist und die Gemeinde das sieht, das ist Leiterschaft. Weißt du, was kommt? Ehrfurcht, Respekt. Wow. Die haben ihren Hintern in der Hose. Die kuschen nicht. Ja. Das ist der reiche Geschäftsmann, finanziert 2/3 der Gemeinde, des Gemeindebudgets mit seinen großzügigen Spenden. Seine Tochter lebt in Unzucht. Und irgendwer sagt, wir müssen das mal angehen. Andere in der Leitung sagen, jetzt lass uns ganz weise sein. Was bedeutet, wir müssen aufpassen. Wenn wir jetzt konfrontieren, dann macht er die Handbewegung. Kennst du noch Robert Lemke, heiteres Beruferaten? Machen Sie die Handbewegung. Was macht der reiche Geschäftsmann? Der macht so. Der dreht den Geldhahn ab. Der braucht nur so. Okay, alles klar. Also das wird schon der Herr regeln, diese Sache mit der, das wird dann nicht mal Unzucht genannt, sondern mit dieser Unregelmäßigkeit, mit dieser Sache. Hüte dich vor Menschen, die Sünde umschreiben. Mit netten Worten. Gott ist klar und Gott konfrontiert und wir sind auch klar. Und zuerst konfrontieren wir unsere Sünde und dann wird uns Mut gegeben, auch die Sünde in den anderen zu konfrontieren. Das ist Leiterschaft, ihr Lieben. Und dann kommt auch Respekt und dann kommt Gehorsam. Oh, Halleluja. Halleluja. Gehen wir noch zu einem anderen Punkt. Apostelgeschichte, Kapitel 6. Die Erweckung breitet sich aus, die organisatorische Arbeit nimmt zu. Und dann kommen die Apostel mit diesem klugen Wort. Apostelgeschichte 6, Vers 2. Es ist nicht gut, dass wir das Amt des Wortes vernachlässigen. Und dann ein bisschen weiter. Wir wollen beständig sein im Gebet und Dienst des Wortes. Was heißt das? Das Amt des Wortes zu vernachlässigen. Ist das, Samstagabend fällt mir sieden heiß ein, Mann, ich bin am Sonntag mit Predigten dran. Schnell Internet, ChatGPT, mach mir mal einen Vorschlag zu dieser oder jenem Predigt und so weiter. Und dann haben wir unsere 5 Punkte beisammen, denke, boah, gerade noch so geschafft. Amt des Wortes ist, ich gehe mit dem Wort so um, wie Gott geboten hat, mit dem Wort umzugehen. Das hat was mit Zeit, viel Nachsinnen zu tun, Anbetung, reagieren auf das Wort beten, das Wort zurückbringen in die Gegenwart Gottes und sich öffnen, dass Gott sein Wort auf unser Herz schreibt und unser Herz prägt. Und dann können wir das predigen. Eins meiner besten Sätze, was das Wort Gottes nicht in dir vollbringen konnte, weil du es nicht erlaubt hast, wird das Wort auch nicht durch dich tun. Das ist eins meiner besten Sätze. Was das Wort nicht in dir tun konnte, wird es auch nicht durch dich tun. Ja? Da könnte ein Pastor gebunden sein in Pornografie, der holt sich ein Konzept über Pornografie, Freiheit von Pornografie, wenn er sich überhaupt trauen würde. Wahrscheinlich ist das jetzt ein ziemlich konstruiertes Beispiel. Ja? Und er predigt diese Predigt. Ist alles richtig konkordanzmäßig? Was wird diese Predigt bewirken? Nichts. Warum? Weil der Heilige Geist sich weigert, auf seinen Worten zu surfen. Der Heilige Geist ist kein Schauspieler. Und wenn die Worte nicht gedeckt sind von meinem Lebensstil, können sie konkordanzmäßig richtig sein, aber sie haben keine Kraft zu überführen und zu motivieren. Überführung ist nicht nur zeigen, dass jemand verkehrt ist, sondern gleichzeitig ihm einzuflößen, den Wunsch, da rauszukommen. Motivation, mit der Sünde zu brechen. Das beides muss das Wort bewirken. Und wenn das in meinem Leben nicht der Fall ist, ich kann richtig predigen. Es könnte ein stolzer Mensch eine perfekte Bibelarbeit machen über Demut. Und es würde sogar noch den Stolz in der Gemeinde mehren, statt ihnen Abscheu zu geben über diese schreckliche Herzenshaltung und den Wunsch zu geben, Herr, lehre mich Demut, hilf mir, ein einfacher Mensch zu werden und dich zu ehren in allem und für dich und vor dir zu leben. Das muss die Wirkung sein von wahrer Lehre. So deswegen müssen sie Zeit verbringen. Natürlich, ich verstehe, in einer kleinen Gemeinde, ehrenamtliche Älteste sind voll im Beruf. Die haben nicht die Zeit wie die Apostel hier in der Apostelgeschichte 6 und können den ganzen Tag im Wort sein und montags anfangen, sich mit dem Wort für Sonntag zu beschäftigen. Sie können das nicht. Ja? Aber sie können ihren Zeitplan so managen, dass sie sich einen Abend pro Woche nehmen. Und wenn sie das nicht können, dann ist ihr Lebensrhythmus und ihre Prioritäten sind durcheinander. Das Erste muss das Erste sein. Wenn ich Ältester bin, dann geht es darum, die Gemeinde in die Reife zu führen, ihnen Christus zu präsentieren, schmackhaft zu machen, Liebe in ihrem Herzen zu wecken für Christus. Wenn ich keine Zeit der Anbetung habe, der Gemeinschaft, wenn ich nicht staunen kann über die Größe, die Güte, die Freundlichkeit, die Gnade, die Weisheit Gottes, werde ich auch in der Gemeinde nicht Verlangen nach Christus hervorbringen. Es wird nicht kommen. Obwohl die Worte alle richtig sind. Ich habe die Predigt abgeschrieben von John Piper, der hat es gepredigt, ich mache das jetzt auch. Es wird nicht funktionieren. Weil es muss mindestens da sein, danach strecke ich mich aus. Das ist eine wichtige Priorität in meinem Leben. Das kommt in meinen Gebeten immer wieder vor. Das ist ein zentrales Anliegen. Und dann wird es vermittelt und kommt in die Herzen und gibt den Herzen der Ahnung, Mensch, das ist bis jetzt gar nicht meine Priorität. Furcht des Herrn, Wahrhaftigkeit, Dienen in Treue im Verborgenen, das war bis jetzt gar nicht bei mir auf dem Schirm. Aber jetzt dämmert es langsam, darum geht es. Das gefällt Gott. Die Gemeinde wird gebaut durch Predigt. Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes. Und zwar von denen, die das Wort schon vorgekaut haben, inhaliert haben und das Wort anfängt, lebendig zu sein in ihrem Herzen. Und dann wirkt das Wort Glauben in den Herzen der Menschen. Deswegen ohne Zeit mit Gott. Jeden Morgen natürlich selbstverständlich, aber dann auch noch abgesonderte Zeiten. Ich sage, in die Jüngerschaft, wenn du nicht bereit bist, einen Abend pro Woche zu nehmen als Studienabend, vergessen wir das mit Jüngerschaft. Ich mache keine Jüngerschaft mit dir. Wenn du nicht einen Abend pro Woche gibst, und wie viel mehr Leiterschaft? Ja, ich habe zu viel zu tun. Ja, entweder du änderst deine Prioritäten und schmeißt ein paar Aktivitäten raus und schaffst dir neue Prioritäten oder aber dann tritt zurück als Ältester. Wenn du meinst, du kannst das nicht, dann mach Platz für andere. Aber es kann nicht sein, dass wir auf dem platten Reifen in die Gemeinde kommen, wir sind nicht inspiriert, wir sind nicht voll des Geistes und dann wollen wir der Gemeinde irgendwas erzählen, wo es lang geht. Das kann nicht funktionieren. Unser großes Vorbild, Apollos. Mächtig in den Schriften, brennend im Geist. Wo kam das Brennen her? Weil er mächtig war in den Schriften, weil er in den Schriften zu Hause war. Und das heißt, nicht nur Konzepte verstanden hat, sondern wie Paulus das sagt, lasst das Wort reichlich in euch wohnen, Kolosser 3,16. Bei vielen, leider, kommt das Wort am Sonntagmorgen zu Besuch. Aber davon redet Paulus nicht. Er sagt, lasst das Wort wohnen in dir. Reichlich wohnen. Was ist reichlich? Ja, lieber noch eine Schippe drauf als zu wenig. Ja, nachsinnen. Das wird kaum betont, aber das ist der Schlüssel in der Bibel, Alten und Neuen Testament, dass durch Zeit mit einem Vers in Anbetung, in Nachdenken, in Gebet, in Entscheidungen, wirkt das Wort in der Tiefe unseres Herzens und wirkt dort. Das Wort ist schöpferisch, das Wort bringt Dinge hervor, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu Gott, Leidenschaft, Hingabe an die Wahrheit, Treue, Disziplin, das wirkt das Wort Gottes in mir. Und wenn es das in mir nicht wirkt und ich nicht Dankbarkeit und Wertschätzung habe für das kostbare Wort Gottes, was will ich der Gemeinde erzählen? Ein guter Start wäre, mal sich ein paar Wochen mit Psalm 119 zu beschäftigen und achte mal auf die Emotionen. Wertschätzung, Dankbarkeit, Begehren, Verlangen, Sehnsucht nach dem Wort. Ein ellenlanger Psalm, wo es nur geht, wie sehe ich das Wort Gottes und was bewirkt das Wort Gottes in mir und wie gebe ich mich hin dem Wort Gottes. Das wäre ein guter Start, um diesen Schatz zu entdecken. Wie sagt der Prophet, wenn ich deine Worte fand, die wurden mir Wonne meines Herzens. Viele Gläubige, auch die Jahrzehnte gläubig sind, können mit diesem Begriff, das Wort ist meine Wonne, überhaupt nichts anfangen. Das ist ein Bibelvers für sie, aber das ist nicht etwas, wovon sie leben, etwas, was in ihnen arbeitet, was sie erfreut, was sie beglückt. So, wenn wir Zeit hätten, ich würde 2-3 Stunden nur über das Wort reden. Und wie Gott gesagt hat, dass wir mit dem Wort umgehen sollen und wie wir uns dem Wort hingeben und unter welchen Bedingungen das Wort in mir arbeitet oder unter welchen Bedingungen ich eben verhindere, dass das Wort in mir arbeitet. Ich würde gerne 2-3 Stunden nur das machen, weil das fehlt vielen. Kalenderzettel-Mentalität. Noch schnell auf dem Weg zur Arbeit das Kalenderblatt abreißen, den Bibelvers lesen und das war alles. Wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das heißt, das ist durch den Heiligen Geist lebendig gemacht. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und wenn das Wort in mir lebendig ist, dann wird es auch durch mich lebendig werden und wird schneiden, wird motivieren, wird überführen, wird Aha-Erlebnisse geben, wird aufdecken und wird vieles, vieles andere Gute tun. Das Wort reißt Dinge raus und pflanzt Dinge ein. Das sind Dinge, die müssen rausgerissen werden. Ja, wie der Prophet, der ist Jeremia, das Gesetz, ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge, abbrechen, niederreißen, ausreißen, 4 negative Worte benutzt er, was Gott durch ihn tun will, und dann zu bauen und zu pflanzen. Viele versuchen zu bauen und zu pflanzen auf einen Acker, der voller Dornen und Disteln ist und Steine ist, und dann wundern sich, warum da so wenig fruchtbar rauskommt. Dinge müssen rausgerissen werden. Falsche Begierden, falsche Gelüste müssen identifiziert werden, gebrandmarkt werden und Leute motiviert werden, Buße zu tun. So Dinge, die wir für so selbstverständlich halten. Ja? Wer reich werden will, fällt in viele Versuchungen. Der Wunsch, reich werden zu wollen, ist tödlich, ist verkehrt. Ja, was soll daran falsch sein, dass meine Kinder mal besser haben? Ja, wir können das alles schön erklären. Aber da ist die Gier nach mehr. Und diese Gier ist tödlich. Und entweder wir töten diese böse Lust oder sie wird uns töten. Das ist die Logik des geistlichen Lebens. Und deswegen redet Paulus davon, dass wir Begierden töten sollen. Wann hast du letzte Mal eine Predigt gehört, über wie man böse Begierde tötet? Das Kolosser 3 ist das. Unzucht, Unreinheit, böse Begierde können wir töten. Ja, wie soll das denn gehen? Eben. Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann vermute ich, dass du noch nicht viel getötet hast. Sonst würdest du es erklären können. Wir sind weit weg von den Dimensionen des Neuen Testamentes. Und es ist Zeit, dass wir nach 50 Jahren rummachen und hier mal nippen und da mal gucken und da mal und dies und jenes endlich mal ernst machen und in die Tiefe gehen und lernen von Menschen aus früheren Jahrhunderten. Ich lese kaum moderne Literatur, aber Bücher von vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 400 Jahren, da sagst du, meine Güte, hast du schon mal John Owen gelesen? Puritaner, einer der besten Puritaner-Prediger 1600 und da kannst du auf jeder Seite Buße tun. Auf jeder Seite sagst du, lieber Himmel, rette mich von meiner Oberflächlichkeit. Was für ein Glauben, was für eine Tiefe. Hilf mir! Dieses ganze moderne Zeugs. Es gibt kaum etwas, was die nächsten Jahrzehnte überdauern wird. Kaum. Das sind Eintagsfliegen, die sind heute auf dem Büchermarkt. Und alle reden davon und das ist der Hype und morgen schon wieder vergessen. Es gibt Bücher, die sind Jahrhunderte alt. Wer kennt Andrew Murray? 2, 3, 4, 5. Gott hat diese Männer getrainiert und ihnen Schätze anvertraut. Und Gott hat Lehrgaben, Dienste gegeben, dass wir davon lernen. Wenn jemand mir sagt, ich lese keine christliche Literatur, nur die Bibel, das klingt toll, ist total naiv. Weil Gott hat Menschen Gaben gegeben für den Leib Christi. Und das zu ignorieren und zu sagen, ich brauche nicht dies zu lernen von diesen Vorbildern, ich mache selber mit der Bibel. Ja, vielleicht wäre es gut, deine Erkenntnisse mal abzugleichen mit Männern, die jahrzehntelang einen Dienst gemacht haben und Gott hat sie gesegnet und hat ihnen einen weltweiten Einfluss gegeben, wie Derek Prince zum Beispiel. Nicht Josef, Derek, bitte. Das ist wichtig, den Unterschied. Ja? Ja? Oder David Pawson oder solche Leute. Das sind Geschenke Gottes und daran vorbeizugehen, ist schuldhaft. Ich lese meine Bibel. Und was andere schon entdeckt haben, interessiert mich nicht, wie arrogant. Okay, so also, das Amt des Wortes ist Fortbildung, ist Zeit mit dem Wort zu lernen, zu wachsen, Dinge, Zusammenhänge zu verstehen in der Bibel und so weiter. Der Heilige Geist, die Bibel ist ja so geschrieben, die Bibel erklärt die Bibel. Und der Heilige Geist gibt uns Parallelstellen, die stehen nicht in deiner Bibel. Und du sagst, eine Schriftstelle leuchtet auf, dann kommt eine andere dazu, du hast noch nie den Zusammenhang gesehen. Und auf einmal siehst du, diese Schriftstelle erklärt diese Schriftstelle. Wow! Ja. Die Schätze im Worte Gottes. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Schätze in deinem Wort, hat David gebetet. Da sind Schätze verborgen und die gehören nur den fleißigen Schätzesammlern. Das hat was mit Zeit zu tun, das hat was mit andere Dinge beiseite lassen und Prioritäten setzen. Wir wollen im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Im Dienst des Wortes ist nicht die Predigt zusammenstricken für nächsten Sonntag, sondern sich dem Wort hingeben, dass das Wort meine Lust wird, dass das Wort mich verändert, mich prägt, mich motiviert, mich leidenschaftlicher macht, mich mehr zu einem Liebhaber von Jesus macht. Wir haben gesungen vorhin über die Schönheit Jesu, hat mir gefallen, mehrere Texte. Wie viele Gläubige, wenn sie ehrlich sind, können mit dem Begriff die Schönheit Jesu gar nichts anfangen. Und Jesus sagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wir müssen die Herrlichkeit Jesu sehen. Das ist die einzige Chance für wirkliche Veränderung. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes an mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch den Geist geschieht. Viele beten noch nicht mal, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber Jesus hat gesagt, ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst. Wann nehmen wir das mal ernst? Wenn er will, dass ich seine Herrlichkeit sehe, dann ist das wichtig. Und dann sage ich nicht, verstehe ich nicht, Herrlichkeit Jesus sehen. Wie soll denn das gehen? Das verstehe ich nicht. Mit dieser Haltung wirst du nie was lernen. Aber wenn du sagst, Herr, du willst, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Unter Herrlichkeit und Herrlichkeit sehen, ich kann mir nichts vorstellen. Aber es ist dein Wille. Ich bin geschaffen für deinen Willen. Dein Wille soll geschehen. Herr, gib mir Verständnis. Was heißt das? Wie schaue ich deine Herrlichkeit an? Dann kommt der Heilige Geist und lehrt dich. Aber diese Haltung, verstehe ich nicht, ein komischer Vers. Der ist mir nicht so praktisch. Du wirst mit dieser Gesinnung nichts lernen. Du wirst nicht verändert werden. So, der Dienst des Wortes ist so, so, so wichtig. Und der Glaube, den das Wort Gottes im Herzen der Ältesten hervorgebracht hat, der pflanzt sich dann fort in die Herzen der Gemeinde. Es kommt durch das gepredigte Wort. Das ist ein Unterschied, ob ich einen Bibelvers zitiere, der mir nichts bedeutet, der mich nicht begeistert, der mich nicht packt, der mich nicht motiviert, der nicht dazu führt, dass ich praktische Entscheidungen treffe, oder ob das mein Schatz ist und mein Genuss und meine Freude. Und ich kann mit diesem Vers was anfangen, sage, ja, das bete ich, danach strecke ich mich aus. Ich habe Verlangen nach diesen Dimensionen. Dein Verlangen, also als Verkündiger, weckt Verlangen in den Herzen der Menschen. So funktioniert es. Durch das gesprochene Wort. Deswegen ist Predigt so wichtig und kann nicht mit Pantomime und mit Videoclips irgendwie ersetzt werden, wie das heute in vielen Gemeinden so üblich ist. Ja, wenig Predigt, aber coole Präsentationen und Videoclips und lauter Schnickschnack und Nebelmaschine für die Anbetung, dass die sich fühlen wie in der Disco. Oh, komm zu uns, bei uns ist wie in der Welt. Ja, da sagen die, aber in der Welt, die machen es besser. Wir brauchen nicht zu euch zu kommen. Hier ist noch ein guter Satz. Ich hatte ja erwähnt, Apollos, mächtig im Wort, brennend im Geist, mächtig in den Schriften. Er war stark, er kannte das Wort lebte in ihm durch Hingabe, durch Zeit. Ja? Hier ist ein guter Satz. Voll des Geistes zu sein, ist die einzige Möglichkeit, frei zu sein und zu bleiben vom Einfluss des Zeitgeistes. Das ist ein guter Satz. Nochmal, voll des Geistes zu sein, ist die einzige Möglichkeit, frei zu sein oder sagen wir mal frei zu werden und frei zu bleiben vom Einfluss des Zeitgeistes. Wenn das Wort nicht mehr regiert in der Gemeinde, brauchst du nicht den Zeitgeist einladen, der kommt von ganz alleine. Und entweder uns prägt der Heilige Geist mit den Werten des Himmels, Gottesfurcht, Treue, Dienerschaft, Aufrichtigkeit, wahre Liebe und. Entweder der Heilige Geist prägt die Gemeinde oder der Zeitgeist kommt rein. Gibt keinen dritten Weg. Entweder oder. Was lebt in der Gemeinde? Und die Ältesten, wie im Alten Testament, sind die Türwächter. Die sitzen in den Toren und die bestimmen, wer rein und raus geht. Und die Ältesten bestimmen, ob der Heilige Geist regieren kann oder ob der Zeitgeist kommt. Wie oft höre ich solche Geschichten? Da ist ein begeisterter Neubekehrter, wo er kurz davor steht, mit der Heiligung zu beginnen. Chaos in seinem Leben. Aber er ist begeistert, hat irgendwas erlebt mit Jesus. Und sagt, darf ich mal nach vorne, darf ich mal das Mikro? Ja, logisch. Und dann kriegt er das Mikro und erzählt den größten Schwachsinn. Und aus seinem Zeugnis wird eine Predigt. Und er redet nur Blödsinn. Aber wir sind nett. Wir sagen nicht, Bruder, wir kennen dich nicht. Oder wir kennen dich, wir kennen dein Leben. Wir sagen dir, weil es dran ist, hier vorne mal das Mikro zu kriegen. Schreib gut mit, mach deine Hausaufgaben und dann werden wir dir schon Gelegenheit geben zu sprechen. Nein, bei uns darf jeder sprechen, alle sind willkommen und wir wollen den ja nicht irgendwie demütigen, wir wollen den ja nicht zurückweisen, wir wollen ja nett sein. Und dann erzählt er Blödsinn, was mit dem Wort nicht übereinstimmt und nicht einmal hinterher, geschweige denn, dass sie ihm sagen, du, bitte, das geht jetzt nicht, beende das, setz dich bitte hin. Nicht mal hinterher trauen sie sich zu sagen, unser Bruder ist ja lieb, das haben wir alle gesehen, der meint es gut, das verstehen wir, aber er hat das und das gesagt und das ist total gegen die Bibel und das darf hier nicht stehen. Beim Ältesten haben das letzte Wort. Und wenn sie dummes Zeug stehen lassen, verwirren sie die Herde. Sie verwirren die Herde. Weil der hat ja daneben gestanden, der Älteste, und der Junge hat Blödsinn erzählt und keiner hat das korrigiert. Ja, es ist peinlich für diesen jungen Mann, wenn er dann öffentlich korrigiert wird. Aber er hat auch den Mut gehabt, öffentlichen Blödsinn zu erzählen. Dann haben wir auch den Mut, der Herde wieder den Takt vorzugeben und zu sagen, das ist jetzt dran und das ist richtig. Das war gut gemeint, aber leider voll daneben. Kann man doch mit Liebe sagen, ohne ihn zu verurteilen. Für ihn ist das demütigend, aber das braucht er. Wieso kann er nicht vorher mit seinem Hausgeleiter sprechen und sagen, du, ich habe das und das Tolles erlebt. Kann ich das mal erzählen? Der Hausgeleiter sagt, du, halt den Ball flach. Ist noch lange nicht so weit, dass du in die Öffentlichkeit... Da brauchen wir den Ältesten gar nicht zu fragen, live im Gottesdienst und den Ältesten damit in eine schwierige Situation zu bringen. Ich kann doch zu Hause den Hausgeleiter erstmal fragen und der winkt schon ab und dann weiß er Bescheid. Warum den Ältesten vorführen und in eine Situation bringen, ja, da, dann traut er sich nicht, Nein zu sagen. Wir müssen klare Führung zeigen. Und immer wieder kommen wir auf den Punkt zurück, nett sein oder wahr sein? Lieb sein oder Liebe üben? Das ist so entscheidend. Und je mehr das eine Ältestenschaft vorlebt, umso mehr Respekt und Willigkeit zu folgen, kommt in der Gemeinde. So, so wichtig. Ihr Lieben, was ich hier erzähle, das lernst du in keinem Predigerseminar, in keiner Bibelschule, steht in keinem Buch oder kaum. Ja, es gibt ein paar Bücher aus dem Amerikanischen. Aber das sind die Dinge, die prägen die Atmosphäre einer Gemeinde. Darf hier Blödsinn öffentlich gesagt werden, unkommentiert? Oder gibt es hier eine klare Linie? Und das Wort hat das letzte Wort. Das ist die Frage. Und das entscheiden die Ältesten. Darf ich mal einen kleinen, ach, da kommt schon der Wink. Ich wollte gerade um das Handzeichen bitten. Sind wir schon wieder so weit, ja, dass wir, okay. Haben wir einen kleinen Eindruck bekommen von was für ein verantwortungsvoller Dienst es ist, Leiterschaft. Und deswegen müssen wir Leiterschaft unterstützen. Mit Gehorsam, mit Fürbitte, mit Lob, mit Ermutigung. Wir müssen sie tragen, wir müssen für sie beten, ja, damit sie ihren Job gut machen können. Ja. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir Zeit hätten, würde ich noch ein paar Schriftstellen nachschieben. Aber die besagen genau das. Ja, wir sollen es ihnen nicht schwer machen. Sie müssen Verantwortung, Rechenschaft geben vor Gott. Und wie machen wir es ihnen nicht schwer? Durch Gehorsam. Gehorcht euren Führern. Das klingt ja schon nach Nazi-Propaganda. Ui, sowas darf man ja gar nicht sagen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und das ist nicht blinder Gehorsam, sondern Gehorsam in dem, was sie richtig tun und richtig lehren und uns richtig vorleben. In dem sollen wir gehorsam sein. Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Okay, hier brechen wir jetzt einfach ab. Jetzt kommt die Suppe und ich wünsche euch guten Appetit. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie verantwortungsvoll das ist. Ja? Danke. Amen. Jetzt